Ja, wir haben ja gesehen, dass dieser geistliche Dienst letztendlich nicht unser Dienst ist, sondern Dienst vom Herr Jesus. Und dass er abänderlich in Zusammenhang steht mit unserer Errettung, mit unserer Wiedergeburt. Und wir haben hier ein Problem, letztendlich, wenn ich wiedergeboren bin, dann bin ich ein Baby. Der griechische Text hat extra ein besonderes Wort für dieses Baby. Und es gab hier einen Prediger, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Sich selber zu beurteilen, können wir ja nicht. Aber wenn der Herr mir etwas klar macht, dann muss ich gemäß dieser Klarheit vorgehen und das ist wie eine Decke drüber, eine gewisse Gottesfurcht dem Herrn dienen. Und da gab es einen Prediger, der hat Folgendes gemacht, vor jeder Verkündigung, die er gemacht hat, jetzt kann man natürlich streiten, ob das übertrieben war, aber der hatte so eine heilige Ehrfurcht vor Gott und so Angst, dass er Gott aus der Schule läuft, dass er jede Predigt mit einem Gedicht begonnen hat. Und er hat jede Predigt mit einem selben Gedicht begonnen. Und dieser Mann hieß Daniel Pötter. Und er hat dann immer Folgendes gebetet. Er hat ein Gedicht gebetet. Er hat gesagt, O du großer Immanuel, sieh deinen kleinen Daniel, der außerdem noch Pötter heißt, gib ihm jetzt deinen Heiligen Geist. So hat er gebetet. Kann man lachen natürlich drüber, aber da kam etwas zum Ausdruck, eine hohe Ehrfurcht vor Gott. Er wollte nichts selber tun. Aber jetzt kommt natürlich das Problem, Wachstum ist normal. Und zwar, hier haben wir etwas, das eine ganz große Rolle spielt. In 1. Korinther 11, Vers 14 sagt die Bibel, wisst ihr nicht schon, dass die Natur euch lehrt? Und es geht eben im Reich Gottes auch nach der Natur. Der Herr Jesus zeigt es einmal und sagt, es entsteht in der Natur zuerst, im Lukas-Evangelium, der Halm, dann die Ehre, dann die Frucht. Und so ist es im Reich Gottes auch. Ihr werdet vom Baby zum Kleinkind, vom Kleinkind zum jungen Erwachsenen. Luther hat es mit Jüngling übersetzt. Dann zum vollkommenen erwachsenen Mensch. Und dann muss man etwas auch bedenken, wenn man älter wird, da geschieht auch das, und das gehört auch zum Dienst, was mir ein Bruder mal sagte. Er sagte mir, weißt du, Karl Hermann, in der Anfangsphase, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, auch im Leben, dann baut der Herr den Menschen auf. Und er sagt, wenn es aber dem Ende zugeht, dann baut er ihn wieder ab. Das heißt, er zieht ihn wieder aus, es wird schwächer. Und diese Phasen spielen eine riesige Rolle in der gesamten geistlichen Dienstsituation. Und jetzt sage ich es mal so, wenn ein Baby hier letztendlich etwas tut, dann ist das anders, als wenn ein Erwachsener das tut. Nur ein Beispiel, als wir Kinder hatten, habe ich gelernt, um meine Frau ein bisschen zu entlasten, habe ich gelernt, wie man ein Baby badet. Also ich kann das heute noch, indem ich den Kopf nur in die Ellenbogenbeuge lege, kann ich ein Baby schwimmen lassen in der Badewanne. Und das Kind war darauf angewiesen, dass wir es baden. Als die Kinder dann größer wurden, ich habe da schöne Bilder, dann haben sie das ganze Bad voll gespritzt, wenn sie zu zweit in der Badewanne saßen, und haben hier umgetrieben. Und irgendwann waren sie erwachsen und haben sie kultiviert gebadet, indem sie ätherische Öle ins Badewasser gelegt haben, haben wirklich gebadet. Und irgendwann kam dann im Alter, sagst du dann, jetzt dusche ich lieber, bade ich jetzt vorbei. Das heißt, es sind Phasen und das geistliche Leben spielt sich in denselben Phasen ab. Als ich frisch zum Glauben kam, da war ich ein Baby in Christo. Und dann kamen meine Kollegen und sagten zu mir, Karl Hermann, gehst du mit uns einen trinken? Und bei mir hat sofort der Heilige Geist innerlich zugemacht. Ich habe sofort gewusst, vom Gewissen her, nein. Aber jetzt kam das Problem, wie soll ich das meinen Kollegen sagen? Und dann bin ich vorgegangen, wie halt ein Baby vorgeht. In der Panik, in dem geistlichen Unreifestadium habe ich zu Gott geschrien, das war richtig, und in der stillen Zeit kam ich dann an Sprüche 1. Und das ging ganz genau bis zu Vers 11, wo steht, wenn dich die Sünder locken, so folge ihnen nicht. Und das hat der Heilige Geist lebendig gemacht. Ich habe sofort gewusst, jawohl, das ist jetzt die Bestätigung. Aber jetzt, das könnte ja heute passieren, jetzt bin ich hingegangen in meiner Naivität als Baby in Christo und habe meiner Kollegin die Bibel aufgeschlagen und habe gesagt, guck hier, wenn dich die Sünder locken, so folge ihnen nicht. Das haben sie immer lange Zeit übel genommen. Das sind die typischen Reaktionen eines Babys. Das heißt, dieser Dienst, dieses Paket wirkt wie bei einem Baby. Das heißt, es kann sein, es ist noch nicht ausgereift. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich muss mir immer bewusst sein, auch wenn mir Gott das Paket gegeben hat, ob ich jetzt diakonisch handle, ob ich verkündigen soll, ob ich evangelistisch handle, ob ich letztendlich ein Zeugnis gebe, es wird immer gemäß meinem Wachstum gehen. Weil Gott kennt ja mein innerer Mensch, er wird mir auch die Aufträge geben. Und wenn er zum Beispiel sieht, dass ein Baby hier ist, dann wird er mir nicht den Auftrag geben, wie bei einem ausgereiften Erwachsenen. Er wird mir weder das Volumen geben, noch wird er mir das geben, was letztendlich zu viel ist für mein Verständnis. Und das muss man einfach akzeptieren. Das heißt, es können zwei Leute genau die gleiche Berufung haben, alles gleich, dann läuft es unterschiedlich ab, je nachdem, wie der Reifestadium oder wie das Reifestadium gestaltet ist. Und Moody zum Beispiel, der große Evangelist in Amerika, war ein typisches Beispiel. Er hat, als er ein Jüngling war, oder vom Baby zum Jüngling wurde, aber noch ziemlich unreif war, dann ist er hingegangen und hat die Straßenkinder in Chicago gesammelt. Und er hat dann gute Ideen gehabt, er hatte den Ehrgeiz, er will die Sonntagsschule füllen. Und am Schluss hat er eine Sonntagsschule mit 1500 Straßenkindern. Und er hat es dann auf eine Art und Weise gemacht, dass er später nicht mehr gemacht hat. Das war sicher unreif, auch vielleicht ungeistlich. Er ist einfach hingegangen und hat sich so, ich sag's einmal, zentrale Figuren bei den Straßenkindern rausgesucht. Hat er gesagt, wenn du mir morgen den Versammlungssaal füllst für meine Straßenkinder, dann kriegst du einen Käfig, wo ein Eichhörnchen drin ist. Dann hat er das besorgt. Also er hat die mehr oder minder bestochen. Natürlich ein ziemlich unreifes Stadium bei Moody, aber das Herz hat gebrannt. Als er dann älter wurde, reifer wurde, hat er diese Dinge gelassen und hat angefangen, Gott geistlich zu dienen. Jetzt kommen wir zu dem großen, wichtigen Punkt. Wenn ein Baby in Christo dient, dann müssen die Erwachsenen barmherzig sein. Du hast ein Baby. Aber wir müssen das Gleiche tun, was ich bei meinen Kindern tat. Man muss ihm den Kopf in die Ellbogenbeuge legen. Man muss ihm helfen. Ich erinnere mich, ich war ein frisch bekehrter Gläubiger, dann sagte der Leiter der Gemeinde zu mir, ich soll Einleitung machen. Muss ich dazu sagen, ist nicht meine Aufgabe normal. Gehört nicht zu meiner Berufung. Aber ich habe es dann gemacht im Gehorsam. Und dann hatte ich das ist typisch für ein Baby in Christo, hatte ich den Glaube, je länger ich das rausziehe, je geistlicher wird es werden. Und der Bruder kam dann zu mir, hat mich in den Arm genommen als Erwachsener in Christo und sagte, Karl Hermann, hat ganz lieb, hat mir das erklärt, dann habe ich das gelassen. Das heißt, wir haben jetzt nur ein Problem. Wir haben nicht nur das Wachstum, und die Bibel sagt ganz klar, das Wachstum geschieht nicht willkürlich, sondern dem Haupt, dem Herrn Jesus gegenüber. Das heißt, ich wachse ihm entgegen. Und jetzt sagt die Bibel, das werden wir gleich sehen, dass es verschiedene Bereiche gibt, die wachsen müssen. Ein frisch Bekehrter kann ja gar nicht die Bibelerkenntnis haben, wie jemand, der schon 30, 40 Jahre Bibel studiert. Also musst du ihn auch vom Dienst her, vor allem, da gehört auch Weisheit dazu, muss man das gucken, dass alles angepasst ist. Der Herr Jesus wird auch die Aufgabe zuteilen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil hier haben wir etwas, ich sage es jetzt einmal ganz ungeschützt, das der heutige Jugend zum Beispiel nicht gefällt. Und wo die Bibel relativ eindeutig ist, auch von ihrer Darstellung her, und zwar das steht in Klagelieder. In Klagelieder 3, das ist ja ein ungeheuer tröstliches Kapitel für Leute, die Anfechtung haben. Er sagt hier nicht nur, dass die Gnadebeweise des Herrn wunderbar sein werden, sondern er sagt jetzt etwas in Vers 27. Und das gehört mit zum Wachstum und das gehört mit zum Dienst. Er sagt hier, ich lese mal ab 25, der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist es, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er stecke seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden. Schlägt ihn jemand, so biete er ihm die Wange dar und lasse sich mit Schmach sättigen. Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade. Die Bibel lehrt unzweideutig, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Das steht in Apostelgeschichte 14, 22. Das heißt, wir brauchen eine bestimmte Zurüstung von Gott her. Wir müssen lernen, unten durchzugehen. Und jetzt sagt er, es ist vor allem für die Männer ganz wichtig, dass sie in der Jugend nicht das erleben wie im Fußballverein. Da sagt man, das ist das Multitalent. Die Fußballvereine kaufen ja heute schon, habe ich in der Zeitung gelesen, habe mich völlig gewundert, junge Leute schon mit 5 oder 10 Jahren rekrutieren sie. Und im Reich Gottes ist gerade umgekehrt. Dort werden die jungen Leute nicht hochgejubelt, die frisch bekehrt sind, sondern die Bibel sagt, jetzt musst du dich bewähren. Er sagt hier sogar, trage das Joch in deiner Jugend. Ihr müsst unten durchgehen. Ihr müsst lernen zu schweigen. Du musst deinen Mund in den Staub letztendlich stecken. Du musst still sein. Du musst ertragen. Du musst jetzt zuerst ausgereift werden. Du brauchst deine geistliche Erfahrung. Und selbst wenn man dir Unrecht tut, dich schlägt, der Herr entscheidet, wann diese Schule aufhört. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Bezüglich der Zurüstung und des Wachstums entscheidet immer der Herr, was bei mir geschehen soll und was nicht. Hebräer 12 sagt ganz klar, es gibt niemand, den Gott nicht züchtigt als Glied im Leib Jesu. Und zwar, das ist zu unserer Zurüstung, zu unserer Auferbauung, damit wir wachsen, dass wir geistlich wachsen. Jetzt kommt ein interessanter Punkt. Der Dienst wird immer meinem Wachstum angepasst. Es ist natürlich total fatal, wenn der Dienst wachsen würde und mein inneres Wachstum hinkt zurück. Der richtige Weg ist, dass mein inneres Wachstum geschieht und der Dienst dann angepasst wird. Das heißt, der Herr gibt mir immer den Dienst gemäß meinem Wachstum. Jetzt kommt der Bruder und sagt, ich bin schon 30 Jahre gläubig, aber das sagt ja nichts. Ich kann 30 Jahre gläubig sein und ein Baby in Christus. Ich kann nie gehorsam gewesen sein, sagt überhaupt nichts. Also das Alter ist nicht das Problem oder der Zeitpunkt, wie lange ich gläubig bin, sondern die Frage, ob ich in Christus gewachsen bin. Und jetzt kommen wir halt zu dem Punkt, wo es so Übergangssphäre gibt. Und 1. Johannes 2, das große Kapitel, erklärt dann einige Dinge, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht denkt. Er sagt hier in Vers 12, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Grundsätzlich, da steht das Wort Tekna, das bedeutet Kind ohne Altersangabe. Ein entscheidender Punkt ist, dass in unserem Dienst, egal wo unser Wachstum jetzt steht, muss immer etwas im Zentrum sein. Ich sage unseren Leuten immer, wenn du nach Albstadt kommst und du weißt von gar nichts, du brauchst nicht fragen, was ist das für eine Richtung, du brauchst überhaupt nichts fragen. Wenn du diesen Saal verlässt und die Gemeinde funktioniert in ihrem Dienst, auch in allen Wachstumsstufen, dann muss etwas klar sein, du musst rausgehen und der Mensch, der rausgeht und nichts weiß vom Evangelium, muss sagen, ich habe begriffen, es geht um den Herr Jesus. Ich habe begriffen, es geht um die Vergebung der Sünde. Ich habe begriffen, es geht um Jesu Blut. Ich habe begriffen, es geht um Erlösung. Und hier sagt er klipp und klar, die Kinder Gottes drehen sich um seinen Namen, um die Reinigung durch Jesu Blut, um die Vergebung der Sünde. Das ist etwas, was immer drüber sein muss, über meinen ganzen Dienst. Ich muss die Leute immer wieder sagen, du musst im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist. Das Blut Jesu muss dich reinigen. Wenn der Herr das Blut sieht, geht auch das Gericht an dir vorüber. Weil eines ist klar, Gott kann mich auch in ein bestimmtes Gericht hineinnehmen, aus erzieherischen Gründen. Wisst ihr, mir hat Gott einmal, das geht mir heute noch nach, es ist heute noch ein Horror für mich. Ich weiß nicht, wie das bei anderen läuft. Ich habe mal einen Prediger in Deutschland, der sehr bekannt ist, habe ich einmal gefragt, wie das bei ihm geht. Und ich war dann sehr beruhigt. Es ging bei ihm fast genau gleich wie bei mir. Der einzige Unterschied war, dass er die Zettel in die Hosentasche gesteckt hat und nicht auf den Schreibtisch gelegt hat. So war alles gleich. Wisst ihr, ich habe ein Problem. Meine Frau sagt zum Beispiel zu mir, am Samstag zitternd, läuft immer gleich ab. Hast du das Thema für Sonntag? Wenn ich Nein sage, wird sie nervös. Wenn dann weiß sie, dann kann man mit mir nichts haben. Dann bin ich fiebrig. Das heißt, ich habe immer das Problem, dass ich vor Gott, wisst ihr, jetzt kommt das Entscheidende, ich will doch kein falscher Prophet sein oder kein falscher Prediger. Ich muss vor Gott klären, was willst du, dass ich tun soll? Also gibt er mir das Thema. Jetzt muss ich so lange kämpfen vor Gott, bis ich sicher bin, ich habe das Thema. Wenn ich das Thema habe, dann muss ich vor Gott es ausbreiten. Oft ist es so, dass ich es in 5 Minuten runterschreiben kann. Nicht immer, aber oft. Und dann ist klar, dann nehme ich den Zettel, stecke in die Bibel rein und tue nichts mehr bis zum Sonntagmorgen. Dann bin ich darauf angewiesen, dass der Herr das lebendig macht, wenn ich es verkündige. Also ich brauche 3-mal die Hilfe des Herrn, 3-mal Inspiration, 3-mal, dass der Heilige Geist mich leitet. Jetzt kommt natürlich Folgendes. Wenn der Herr merkt, dass etwas schief läuft, dann greift er ein. Mir ist einmal passiert, ich hatte am Abend noch keine Antwort vom Herrn, was ich predigen sollte. Ich habe eine gewisse Furcht gehabt. Ich habe es nicht gemacht wie der Daniel Pötter, aber ich hatte eine gewisse Furcht. Ich wollte nichts Eigenes predigen. Ich hatte kein Thema. Der Höhepunkt war einmal, dass ich das Thema, solange wir Brotbrecher hatten, solange wir das Abendmahl gefeiert haben, habe ich es auf die Knie geschrieben mit dem Kuli. Und dann, als es klar war, dann war die Befreiung da. Aber manchmal kann der Herr dir zum Beispiel einfach seine Antwort sperren, dass er dich erzieht. Und wenn du zu autonom wirst, dann dreht er dir einfach ab. Oder du verkündigst und plötzlich merkst du, es geht nicht mehr. Ich war mal bei einer Versammlung und da bin ich wohl im Herr aus der Schule gelaufen, habe auch nicht genügend Gebetsunterstützung gehabt und es war wie eine Wand vor mir. Das ist das einzige Mal in meinem Leben, wo ich das Bedürfnis hatte, abzuhauen. Ich wollte durch die Hintertür raus. Ich hätte am liebsten gesagt, Amen, und wäre raus durch die Hintertür. Aber das tut der Herr. Er entscheidet. Und jetzt kommt halt der entscheidende Punkt. Um mich geistlich zum Wachstum zu bringen, muss er auch manchmal, wenn ich ihm aus der Schule laufe, wenn mein Dienst schneller wächst wie mein inneres Wachstum, muss der harte Dienst stoppen. Das ist ein Gedanke, da kommt man nicht drauf, weil man denkt immer, oh, wenn ich im Reich Gottes diene, das ist immer alles wunderbar. Nein. Es gibt einen Punkt, wo der Dienst schneller wächst wie das innere Wachstum und dann macht Gott nicht mit. Man kann hier einfach nüchtern sachlich, wenn man das 1. Johannes sieht, sehen, er sagt dann Vers 13, ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Wenn ein ausgereiftes Wachstum da ist eines Menschen, dann erkennt er vor allem der Herr Jesus in seiner Fülle. Dann erkennt er nicht nur die Vergebung der Sünden, dann erkennt jemand auch, dass seine Werke seit Grundlegung der Welt beendet sind und dass die in dem Paket drin sind. Epheser 2, Vers 10 steht es. Dann erkennt er, dass das vollkommene Opfer alles beinhaltet, auch was wir heute Morgen schon gehört haben, dieses ganze Paket, er erkennt es und wird immer mehr auf der Herr Jesus fixiert. Das heißt, das geistliche Wachstum, je mehr jemand reifer wird, je abhängiger wird er vom Herr Jesus, er wird nicht autonom, sondern im Gegenteil, er wird immer abhängiger. Und jetzt kommt etwas, das denkt man vielleicht nicht, der Dienst selber wird nicht mehr so wichtig genommen, wie das Verhältnis zu ihm. Das ist der entscheidende Punkt. Mein Verhältnis zum Herr Jesus, wenn das wächst und das ausgereift wird, dann geht der Dienst automatisch. Wehe, wenn der Dienst wichtiger wird, dann passiert jemand wie mir, dann legst du 9 Monate flach. Ich habe den Dienst wichtiger genommen wie der Herr Jesus. Lässt er sich nicht gefallen. Es muss ausgewogen sein. Und dann sagt er zu den Jünglingen, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, wenn ihr den Bösen überwunden habt. Also hier ist ein entscheidender Punkt. Die Leute, die im Wachstum, in der Kraft stehen, das sind oft die, ein Bruder hat mir erzählt, sie hatte Zeltevangelisation, seine Schulfreunde waren vor dem Zelt. Und dann hat er im Überschwang, hat er die Offenbarung zitiert und ruft vorne vom Rednerpult, draußen sind die Hunde. Und seine Schulfreunde haben das gehört. Ein Erwachsener in Christo hätte es nicht gemacht. War ein Stück Fleisch. Und dann haben er seine Schulfreunde mit Steinen noch hingeworfen. Also der Jüngling ist oft noch in der Gefahr, dass er fleischlich handelt, im Übereifer. Wisst ihr, und darum ist ganz wichtig, der geistliche Zustand muss in eine geistliche Schiene übergehen und die muss wachsen und dann kommt der Dienst automatisch. Ich sage es jetzt mal ganz ungeschützt, dem jungen Bruder hätte ich keine Einleitung bei der Evangelisation machen lassen. Und das sind jetzt die reiferen Gläubige gefordert, dass sie auch betet und sagen, Herr Jesus, zeig mir, soll ich den Bruder etwas machen lassen, soll ich ihn nichts machen lassen? Soll ich die Schwester in der Kinderarbeit einsetzen, soll ich sie nicht einsetzen? Wir machen es zum Beispiel so, wir sagen nicht zu jemand, komm, mach du mal Kinderarbeit. Wir machen das völlig anders. Wir beten drüber als Brüder, ob der Herr es anzeigt. Wenn wir dann sicher sind, dass ein paar Brüder die gleiche Sicht haben, dann geht einer von uns zu der Schwester hin und sagt, du, wir haben von Gott den Eindruck, dass du eventuell Kinderarbeit machen sollst. Bitte beweg du es jetzt vor Gott. Jetzt muss ja sie das vom Herr Jesus bewegen. Und wenn dann alle einig sind, dann lassen wir sie die Arbeit machen. Aber es muss immer gemäß dem Wachstum sein, und zwar nicht dem Wachstum des Dienstes. Das heißt, jetzt fehlen uns 4 Leute in der Kinderarbeit. Jetzt kann ich nicht sagen, jetzt rekrutiere ich 4 Leute einfach zum Dienst. Das geht nicht. Ich brauche jetzt die Leute, die der Herr mir anzeigt. Wenn der Herr dann nur einen anzeigt, dann muss ich halt 2 Kinderstunden zusammenlegen. Dann habe ich halt bloß einen. Ich will es immer so, dass der Herr seine Werkzeuge hat. Aber viel wichtiger ist, dass man den Gläubigen klar macht, dein Dienst funktioniert, wenn du innerlich wächst. Wenn du innerlich nicht wächst, dann funktioniert dein Dienst nicht. Bei Kindern, da steht jetzt Paidia, das ist eher das Kleinkind, also so 12, 13 oder auch vielleicht 5, 6, auf jeden Fall schon mit Verstand. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr deinen Vater erkannt habt. Da spielt dann die Sohnschaft, die Gotteskindschaft eine viel größere Rolle. Und dann sagt er wieder in 14, ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist, wieder beim Väter die Aussage, da Jesus im Zentrum, er, der am Herzen Gottes war, der vor es überhaupt Zeit gab, praktisch vom Gott in die Welt gesandt wurde, uns zu erlösen. Und dann sagt er wieder, ihr jungen Männer, ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch, ihr habt den Bösen überwunden. Beim Jüngling oder beim jungen Mann geht es auch immer über Sieg. Aber Entschuldigung, jetzt musst du halt als reiferer Gläubiger musst du entscheiden, wen stellst du an welche Stelle. Ich habe mal, das werde ich nie vergessen, ich wurde aufgefordert, bei der Straßenmission die Eileitung zu machen, bevor die Brüder auf die Straße gingen. Ich habe ja Lehrberufung. Ah, hat der Bruder das übersehen, hätte mich gar nicht fragen dürfen, weil ich bin der falsche Mann gewesen für das. Und ich bin dann allen Ernstes hingegangen. Heute lache ich natürlich drüber. Ich war unreifer Jüngling. Also ich war auch eher kampfmäßig wegen dem Sieg. Und da habe ich Römer 7 gelesen. Der Kampf zwischen Geist und Fleisch. Der Bruder, wo mich dann eingeteilt hat, hat zum Schluss gemerkt und hat schnell noch meine Aussage etwas berichtigt. Und ich wurde mal gebeten, eine Jugendevangelisation zu halten. Ich habe nicht die Berufung zur Jugendevangelisation. Ich bin kein Evangelist. Und die Brüder haben da nicht aufgepasst. Da haben sie mich evangelisieren lassen. Und am Schluss von der Evangelisation kommt ein Bruder zu mir, ein Auswärtiger, lacht. Der hat sich gebogen, fast vor Lachen, und sagt, Brüderchen, gell, du hast eine Lehrberufung, aber du bist doch kein Evangelist. Da war ich beleidigt. Dann bin ich heim, habe die Kassette gehört und habe ich auch gelacht. Ich habe den Leuten lehrmäßig erklärt, was Evangelisation ist, aber ich habe nicht evangelisiert. Und von daher, der Jüngling oder das Baby in Christus hat oft der Verstand nicht, auch der geistliche Verstand, das Richtige zu tun. Jetzt müssen die Erwachsenen ihm helfen, weil der Herr Jesus will, dass wir gemäß unserem Wachstum vorwärts gehen. Und ich sage es einmal so, ganz wichtig ist, dass wir vom Wachstum her nur das tun, was wir können, von unserem Maß des Glaubens, von unserem geistlichen Stand. Es gab eine Schwester, die hatte mal ihren Vater gefragt, wegen sexuellen Dingen. Und es war ein Kind, ich glaube, mit 7, 8 Jahren. Und da sagt der Vater zu ihr, heute in der Schule wird mir erklären, aber die waren noch normal. Da hat der Vater zu ihr gesagt, sie liefert gerade auf den Bahnhof, hat er gesagt, stopp. Hat den Koffer auf den Boden gestellt, hat gesagt, heb mal den Koffer an. Konnte sie ja nicht, weil sie war zu schwach, war ja 8-jähriges Mädchen. Sie konnte den Koffer nicht anheben. Dann sagt sie, ich kann es nicht. Dann sagt das Geld, der ist zu schwer für dich. Dann sagt das Mädchen, ja. Dann sagt er, guck, und so ist diese Frage noch zu schwer für dich. Und ich denke, es ist einfach eine Weisheit. Du darfst auch manche Gläubige, die jetzt im Wachstum sind, darfst du nicht verheizen, indem du einfach sagst, der hat jetzt Feuer, den lasse ich jetzt los. Ihr müsst immer vor Gott klären, ist es jetzt dran? Ist es seinem Wachstum gemäß? Und unsere Aufgabe muss sein, dass die Gläubiger ein Umfeld haben, wo sie wachsen können. Und dann kommt die Aufgabe zuerst. Wir haben immer den Eindruck, die Aufgabe ist wichtiger wie der innere Stand, wie das Wachstum. Ist nicht der Fall. Der Dienst geht automatisch, wenn das Wachstum stimmt. Und dann ordnet auch der Herr es zu. Wir haben ja vorher im Epheser schon gelesen, dass wir zur vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen, zur Einheit des Glaubens. Es ist natürlich ganz wichtig, dass Gläubige zum Beispiel, die über die Gottheit Jesu keine Erkenntnis haben, dass man die nicht mitnimmt zum Gespräch zum Zeuge Jehovas. Das ist auch klar. Das heißt, da muss zuerst eine gewisse Reife da sein, auch lehrmäßige Stabilität. Das heißt, da gehört eine gewisse Weisheit dazu, dass man die Leute so mitnimmt, wie sie innerlich schon gereift sind. Und vor allem, was ganz wichtig ist, wenn du merkst, dass jemand voller Erkenntnis über den Herr Jesus hat, dann kannst du ihn zu solchen Krisengesprächen mitnehmen. Aber nicht, wenn es ein Baby ist, der dann wackelt. Zu mir kam mal ein Bruder, ein Prediger, der schon 30 Jahre gläubig war, hat mich wegen solcher Frage gefragt. Da habe ich festgestellt, dass der mit 30 Dienstjahren noch wackelt. Jetzt kommen wir zu einem ganz kitzligen Punkt. Du siehst es ja nicht. Du siehst ja oft, wenn jemand im Dienst das funktioniert, weil es eine Gnadengabe ist, dann weißt du ja oft nicht, hinkt er jetzt sogar schon ein Stück hinter drei in seinem Wachstum. Jetzt müssen wir gucken, dass er wächst. Kolosser 1, Vers 9. Sag mal, das Grundwachstum geht wie im Reiche Gottes, so auch wie in der Natur. Und wie geht es denn im Reiche Gottes? Bei den meisten schnell, das ist falsch. Weil in der Natur geht es langsam. Es geht langsam. Du wirst begossen, du hast Sonnenlicht, du hast Nahrung vom Boden her, aber es geht langsam. Und so geht es im Reich Gottes, wenn es gesund ist, genauso. Paulus sagt im Kolosser 1, ab Vers 9, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Vollerkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Vollerkenntnis Gottes wachsen. Geistliche Weisheit, geistliche Erkenntnis muss wachsen und es muss einhergehen mit einem würdigen Wandel. Nur Beispiel. Wir hatten im Jugendkreis, wo der Großteil vom Kern der Gemeinde auch zum Glauben kam, hatten wir einen jungen Mann, der hat lang rumgekämpft, war leicht gesundheitlich angeschlagen und dann brach er zur Wiedergeburt durch, hat sich bekehrt. Und dann treffe ich ihn auf der Straße morgens um 10. Ich weiß nicht, ging ich zur Post irgendwie, auf jeden Fall, ich habe ihn gesehen, habe ich gesagt, sag mal, warum bist du nicht in der Schule? Dann sagt er wörtlich zu mir, ich habe jetzt Heilsgewissheit. Dann habe ich gesagt, du, jetzt pass mal auf. Habe ich gesagt, also von wegen hier, wenn du jetzt vor lauter Freude, dass du Heilsgewissheit hast, gehst du nicht in die Schule, das geht nicht. Also einfach, das Geistliche muss auch zu einem würdigen Wandel führen. Das heißt, es muss alles miteinander wachsen und der geistliche Zustand muss so sein, dass er unanstößig ist nach draußen und dann gibt Gott den Dienst. Weil der Herr Jesus gibt ja den Dienst gemäß meinem Wachstum. Und vielleicht gibt Gott uns keinen Dienst, weil unser Wachstum nicht da ist. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn Gott nämlich mir einen Dienst verweigert, dann vielleicht habe ich Jakobus 1, Vers 4. Und im Jakobus wird es eigentlich relativ einfach erklärt. Er sagt hier, das standhafte Ausharren. Das heißt, dass man vor Gott in Christus stehe, bleibt, egal wie schwierig es ist, soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch nichts mangle. Es mangelt uns dann nichts. Das heißt, so wie der Paulus sagt, wandelt würdig eurer Berufung. Das heißt, seid unanstößig gegenüber denen, die draußen sind. Ich muss immer gucken, dass mein Leben mit dem übereinstimmt. Die Leute gucken nicht so sehr auf den Dienst, sondern auf das, was sie sehen. Das heißt, mein geistliches Leben muss wachsen, dem Herrn gegenüber. Und Hebräer 5, Vers 14 sagt was Gewaltiges bezüglich dieser Tatsache. Wir sehen nachher, wie man wächst. Er sagt, die feste Speise ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Einmal eine ganz dumme Frage. Warum glaubst du als Gläubiger, warum du im Alltag Probleme hast? Warum hast du Kampf? Warum hast du Dinge, wo man dich auffordert zu lügen? Mein Chef hat zu mir zum Beispiel manchmal gesagt, sag, ich bin nicht da. Konnte ich nicht. Es hat mich jedes Mal genervt. Ich habe dann, der Herr hat mir Weisheit gegeben, ich habe einfach die Muschel vom Telefon so lang abgedeckt, bis er verschwunden war. Er stand in der Regel gleich wieder abgehaut, dann habe ich gesagt, er ist gerade gegangen. Habe ich nicht gelogen, habe die Wahrheit gesagt. Aber wisst ihr, ich habe es gehasst, solche Dinge. Warum lässt es Gott zu? Hier steht, wir müssen geübt werden. Als ich das erste Mal festgestellt habe, dass auch in der Gemeinde Jesu gelogen wird, hatte ich einen Schock. Man muss auch lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Man muss lernen, wo muss ich jemand verwarnen, wo darf ich nicht sagen. Das alles gehört zum geistlichen Wachstum. Das alles gehört dazu. Wo darf ich etwas öffentlich sagen, wo darf ich nicht sagen. Wo presche ich vor, wo bleibe ich zurück, wo schweige ich, wo muss ich reden. Das sind alle Dinge, die hat niemand von uns automatisch in seiner Seele. Sondern Gott muss uns Übung geben. Das heißt, du musst Niederlagen erleiden. Du musst lernen, in der Niederlage unten zu bleiben. Du musst gucken, selbst wenn es schief geht, dann ging es halt schief. Mir ist einmal passiert, in der Gemeinde, das war in der Phase, wo ich mich sehr viel mit Grundtext beschäftigt habe, dann habe ich ein griechisches Wort aus dem Kopf zitiert. Die Aussage war richtig, aber ich habe das Wort falsch erwischt. Und dann bin ich, sagt nur der Bruder zu mir, wir schicken diese Kassette aufs Missionsfeld. Wir haben schon, wir haben 70 Stück. Und ich war noch ungefähr 10 Kilometer weg von dem Ort im Auto, als plötzlich bei mir die Erkenntnis dämmerte, du hast einen Fehler gemacht. Ich habe mich geschämt, bin immer kleiner geworden. Und dann haben wir noch eine Besichtigung vor der Burg gemacht. Ich habe von der Burg nicht mehr viel mitbekommen. Weil mein ganzes Denken hat sich nur darum gedreht, du hast dich jetzt blamiert. Dann bin ich nach Hause, ich sehe mich noch, wie ich das Auto auf, ich parke immer bei uns auf dem Gehsteig, wie ich das Auto auf den Gehsteig gezogen habe, rausgesprungen bin und ins Wohnzimmer rein und das griechische Lexikon herausgerissen habe, aufgerissen habe, immer noch voll Hoffnung, du hast dich nicht geirrt. Ich habe aufgeschlagen, ich hatte mich geirrt, es war inflammiert. Habe ich den Brüder angerufen, habe gesagt, Brüder, ich habe mich geirrt, ich mache einen Beileger zu der Kassette und alles. Wisst ihr, das sind dann Dinge, ich sage es mal vorsichtig, da musst du Lehrgeld zahlen, dass du wachsen kannst. Das nächste Mal passt du besser auf. Aber Gott muss uns das erleben lassen, dass wir Niveau bekommen, dass wir wachsen, dass wir erwachsen werden. Wir dürfen auch Fehler machen. Ein Kind macht Fehler. Ein Jugendlicher macht Fehler. Warum soll es geistlich anders sein? Wir dürfen unser Lehrgeld bezahlen, bis wir erwachsene Gläubige sind in Christus. Und das hat nichts mit zu tun, wie unser menschliches Alter ist, sondern das ist eine Frage des Gehorsams, wie sehr ich dem Herr Jesus gehorsam bin. Ich muss geübt werden. Da gehört auch Hebräer 12, Vers 4 zu, dass Gott jeden Sohn erzieht. Die Sohnschaft ist natürlich für die Schwestern genauso, weil die Schwestern haben die Sohnschaft. Das heißt, man muss hier einfach lernen, vorwärts zu gehen. Und Philipper 1, da sagt Paulus etwas, und ich denke, das ist jetzt ein ganz zentraler Punkt. Ich lese uns schon mal ab Vers 9. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Vollerkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden zur Ehre und zum Lob Gottes. Worauf kommt es an? Ich habe einen jungen Mann gehabt, der hatte in der Wirtschaft eine sehr gute Position, war eine Führungskraft. Kam zum Glauben an Jesus Christus und ich habe ganz selten einen Mann gesehen, der so radikal vorgegangen ist, geistlich. Jetzt hat er ein Problem, der konnte seinen Maul nicht halten. Darf ich es mal so sagen? Egal, was man geredet hat, geistlich ist der daneben gehockt und hat den Mund aufgemacht. Manchmal hat er was Gutes gesagt, manchmal was Schlechtes. Irgendwann kam die Stunde, wo ich ihm einfach sagte, du, jetzt musst still sein. Du musst jetzt einfach lernen, Klagelieder drehen, du musst deinen Mund in den Staub tun, du musst einfach still sein. Du musst nicht zu allem deinen Kommentar geben. Er war dann beleidigt mit mir fast ein Jahr, hat dann nicht mehr gebetet in der Gemeinde, aber dann hat er es wieder weggestickt. Und ich denke einfach, man muss den Gläubiger beibringen. Das Wichtigste, was du erlebst, ist nach deiner Errettung, dass du geistlich vom Baby zum Jüngling kommst, dazwischen auch noch zum Kleinkind und dann irgendwann erwachsen wirst in Christus und ausgereift wirst. Und der Dienst wird dir vom Herr Jesus, der das Haupt ist, gemäß deinem Wachstum zugeordnet. Das heißt zu Deutsch, wenn du ein Baby bist, gibt dir Gott nicht den Dienst eines Erwachsenen. Macht er nie. Wenn du ein Jüngling bist, gibt er dir nicht den Dienst eines Babys. Gibt er da auch nicht. Sondern es passt immer zusammen. Das heißt, wo muss ich mich jetzt konzentrieren? Ich muss mich auf mein Wachstum konzentrieren und der Herr wird es automatisch dann anpassen. Wir sind ja oft so, dass wir uns dauernd um den Dienst drehen und immer denken, oh, wenn ich die Aufgabe, das wäre richtig für mich. Brauchst du nicht zu denken. Du musst dich konzentrieren auf dein Wachstum. So wie es in 2. Korinther 9, Vers 10 steht, dass die Früchte deiner Gerechtigkeit wachsen. Das heißt, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Enthaltsamkeit, dass alle diese Dinge bei dir zur Einheit werden und dass du, ich sage es einmal so, dass die Hoffnung und der Glaube bei dir wachsen, dass die Leute sehen, der hat wirklich Glaube. Zu mir sagt eine Frau, die mir Missionswerk jahrelang in der Frauenarbeit vorstand, ich habe Angst vor Gewitter. Da muss ich sagen, der wertvolle Dienst, den sie tat, wurde in dem Moment herabgesetzt, weil sie im Wachstum nicht in der Lage war, ihre Angst vor dem Gewitter zu kaschieren. Sie konnte nicht hingehen, sich mit Christus für gekreuzigt halten. Sie konnte nicht hingehen und sagen, also gut, ich habe jetzt keine Angst mehr vor dem Gewitter. Wenn mich der Blitz trifft, bin ich halt tot. Wenn ich tot bin, bin ich in der Gegenwart Jesu. Was soll's? Konnte sie nicht. Wisst ihr, und dadurch wird der Dienst beschädigt. Wenn das geistliche Wachstum nicht kommt, wird der Dienst beschädigt. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wir müssen letztendlich das tun, was der Herr will, nämlich wachsen. Und wir haben vorher gesehen, wir wachsen immer dem Herr Jesus entgegen. Ich wachse nie den Menschen entgegen. Ich wachse nie in der Aufgabe. Ich wachse immer dem Herr Jesus gegenüber. Es ist immer eine Sache zwischen mir und ihm. Und dann kann es gehen wie beim alten Vater Stanger, das hat mich immer fasziniert. Er hat über die Demut gesprochen, dass man auch demütig wachsen muss. Und dann hat er gesagt, der Herr lasse dich wachsen. Dann hat alle gestrahlt. Dann hat er gesagt, abwärts wie ein Kuhschwanz. Er hat also gesagt, du sollst runter vom hohen Ross. Und derselbe Mann hat zum Pietismus gehört, hat ein Gedicht aufgesagt, das hat mir auch sehr gut gefallen. Er hat gesagt, herab, du stolzer Pietist, herab musst du ohne Zweifel. Er meinte vom hohen Ross. Herab musst du ohne Zweifel, weil Hochmut nicht im Himmel ist, hochmütig ist der Teufel. Und damit hat er gesagt, du musst runter vom hohen Ross. Wisst ihr, es gibt ein Wachstum, das geht nicht den Menschen gegenüber, dass die Menschen sagen, oh, hast schon wieder einen Dienst, bist schon wieder unterwegs. Ganz im Gegenteil, dass letztendlich es runtergeht vom hohen Ross in die Demut. Vielleicht sogar in die Verachtung, wo der Herr dich unten durchführt und du dann unangesehen bist. Das sagt, was, du schaffst es nicht, du kannst es nicht. Ja, nimmt dich der Herr gerade nicht. Hast du gerade keine Dienste? Nein, ich habe keine Dienste. Ja, warum hast du keine Dienste? Wahrscheinlich bin ich nicht reif zur Zeit, wahrscheinlich darf ich nicht. Wieso? Stimmt was nicht in deinem Leben? Wisst ihr, dann kommen die Gläubigen in ihrer Erführungssache geistlicher Art und schlagen dir das Fleisch um die Ohren. Das kommt dann auch. Aber wisst ihr, jetzt kommt das Untenbleiben, was wir vorher gelesen haben. Das Unterbleiben bedeutet, ich und du müssen das ertragen, dann wachsen wir. Und dann kommen wir zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes. Dann werden wir wachsen. 1. Petrus 2 erklärt es. Das ist eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, tiefgründige Bibelstelle. Sie sagt nämlich hier, und seid als neugeborene Kindlein, und da steht das Wort für Babys, begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Wisst ihr, und das Wichtigste, was ich den Leuten sage, dass sie wachsen, ich sage, du musst die Heilige Schrift lesen. Du musst sie lesen wie ein kleines Kind. Ich lese heute noch die Bibel wie ein Kind. Wenn ich die Bibel lese, jetzt lese ich zum Beispiel ein König Israels, der daneben schlägt, obwohl er Josaphat oder alle diese Könige haben ja am Schluss im Alter Dummheiten gemacht. Wenn ich dann sehe, wie der geistlich Gott gedient hat, ich komme an die Stelle, wo er Dummheiten gemacht hat, dann erhebe ich im kindlichen Glauben mein Herz zum Herr Jesus und sage, Herr, mach, dass ich keine solche Dummheiten mache. Wisst ihr, immer persönlich vor Gott in Christus regle ich mein Leben. Und ich wende die Schrift auf mich an. Einmal sagt die Bibel im Römer 15 und im Korinther 10, dass es alles ein Musterbeispiel ist für uns, das Alte Testament, dass wir durch das Alte Testament, das Unterbleiben, Hoffnung und Trost empfangen. Das heißt, ich lerne hier am Alten Testament, ich ordne das jetzt nicht theologisch ein, sondern nehme es einfach für mich und sage, Herr Jesus, was heißt das für mich? Ich will das nicht tun. Ich will nicht fleischlich sein. Und dann lerne ich halt, wo die Bibel sagt, als der Herr zum Kain sagt, bist du gut, darfst du das Haupt erheben, bist du schlecht, musst du das Haupt senken. Dass ich sage, Herr, lass mich alle Zeit vor dir stehen, dass mein Haupt erhoben ist, dass ich dir ins Angesicht sehen kann. Reinige mich in dein Blut. Lass mir keine Ruhe, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, bis ich vor dir und Menschen in Ordnung bin. Und lass mich so geistlich wandeln. Führe du mich, erziehe du mich. Wisst ihr, das kostet was. Seien wir mal ganz ehrlich. Es kostet eine gewisse Überwindung, zum Herr Jesus zu sagen, mach mit mir, was du willst, ich bin dein Sklave. Wisst ihr, da kommt die Angst des Menschen. Und da sieht man, ob er wirklich glaubt. Ob er wirklich glaubt, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Wirst du mich jetzt wirklich so zubereiten, wie es dein Wille ist? Und kann ich 100%, 1000% Ja dazu sagen, dass ich überzeugt bin, dass das Beste ist für mich, dass ich so wachse und empor komme dir dem Haupt entgegen oder nicht? Und 2. Petrus ist ein interessanter Mann bezüglich dieser Fragen. Kapitel 3, Vers 18 sagt er, wachset dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ist euch aufgefallen, wie die Bibel immer betont, bei jedem Wachstum in der Erkenntnis Jesu? Ich habe jahrelang die Bibel studiert und habe den Herr Jesus nicht verstanden gehabt. Ich habe jahrelang auch alles nachgeplappert, was man mir gesagt hat, sei ewige Existenz. Heute muss ich sagen, was für ein Unsinn, hast du nie die Bibel gelesen? Ich habe dann irgendwann gelesen, Philipper 2, Vers 5 und Folgeverse, dass der Herr Jesus in der Gestalt Gottes war, völlig wesensgleich mit Gott, dem Vater ihrer Lichtswelt, wo nie jemand war. Und dann lese ich plötzlich mit höchstem Erstaunen, dass Gott der Vater durch den Herr Jesus die Ewigkeiten geschaffen hat. Das heißt, der Jesus war mal in einem Zustand, wo es gar keine Zeit gab. Darum ist es auch Dummheit zu fragen, wann hat der Vater der Sohn aus sich heraus geboren? Weil da gab es keine Zeit. Das ist ein Geheimnis. Aber die Ewigkeit hat er erst durch den Sohn geschaffen. Darum ist der Herr Jesus nicht eine ewige Existenz. Er hat die Ewigkeit erst geschaffen. Er ist eine Existenz, wo es gar keine Zeit gab. Da gibt es kein Wort im Deutschen dafür. Wisst ihr, und solche Dinge gehören zum Wachstum. Dass man einfach beginnt, der Herr Jesus immer tiefer zu sehen. Ich habe dann begriffen plötzlich, er ist der Fürst des Lebens. Das heißt, er hat den Tod nicht gekannt. Also war das am Kreuz von Golgatha. Es war ja schon schrecklich, dass er der Fluch der Sünde tragen musste. Der von keiner Sünde wusste, hat plötzlich der ganze Fluch der Sünde ausgelöscht für die Menschheit. Das heißt, der Fluch der Sünde entlädt sich über ihm. Er beschreibt ja, wie die Finsternismächte ihn angreifen. Und ich denke, das ist ja bekannt. Psalm 22, die geistlichen Leiden Jesu. Psalm 69, die seelischen Leiden Jesu. Jesaja 53, die leiblichen Leiden Jesu. Und da siehst du, einmal sagt er, Hunde umringen mich. Hunde, die unreine Tiere, die Dämonen haben ihn umringt. Und dann habe ich immer geglaubt, das war das Schlimmste, der Fluch der Sünde auszulöschen, bis mir klar wurde, er ist der Fürst des Lebens. Er kannte den Tod nicht und er musste wirklich sterben am Kreuz vor Golgatha, um uns zu erlösen. Wisst ihr, diese Erkenntnisse, da Jesus immer tiefer zu verstehen, das bewirkt, dass mein innerer Mensch mitgeht und plötzlich merkst du etwas, was es ihm gekostet hat. Wenn du das siehst, dann bist du bereit, es dich auch etwas kosten zu lassen. Das heißt, das geistliche Wachstum hängt immer mit dem Herr Jesus zusammen und dann sagt er Gnade. Wisst ihr, manche Gläubige sagen, ja, ich habe jetzt Gnade vom Herrn, ich bin errettet, Amen, fertig. Entschuldigung. Im Johannes 1, Abvers 16 steht, wir haben aus seiner Fülle genommen, Gnade um Gnade. Dann begreife ich plötzlich, du musst dauernd kostenlos als Gnade seine ganze Güter, die ganze Zurüstung, alles, was in dem Paket drin ist, muss dauernd bei dir wirken, auch die Kraftwirkungen, ununterbrochen. Du brauchst jeden Morgen, wenn du aufstehst, Gnade. Ich habe schon oft in Halbstadt erzählt, die unsere Kassette oder CD-Hörer, die wissen das, ich erzähle es nochmals. Mir ist etwas klar geworden. Du lebst an ihm vorbei. Das alles hat die Krankheit bewirkt und ein paar Kämpfe in der Gemeinde. Ich gehe inzwischen so weit, und das ist ein Stück bei mir jetzt Wachstum gewesen. Ich bin früher aufgestanden, halb schlafend. Ich musste früher um 4.35 Uhr oder um 4.55 Uhr aufstehen. Dann anderthalb Stunden im Zug fahren und so. Also ich bin ja morgens schon fit, aber ich bin dann auch im Ruhestand aufgestanden, halb taumelnd runter, hab gefrühstückt und dann habe ich meine stille Zeit gemacht. Dann war mir's klar, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Du kannst nicht so tun, als wäre der Herr erst beim Gebet am Frühstück, wenn ich mit meiner Frau frühstücke, da. Es geht einfach nicht. Das war jetzt bei mir ein Stück Wachstum. Also bin ich aufgestanden und habe die, also ich nenne es mal spöttisch, habe die Bettkante nicht verlassen. Ich stand dann an meinem Bett, die Wade war an die Bettkante gepresst und habe dann vor Gott in Christus, habe ich angefangen, mein Herz vor Gott auszuschütten. Und ich habe die Bettkante nicht verlassen, bis mein Herz ausgeschüttet war. Und dann bin ich zum Frühstück. Und dann war mir klar, so wie du den Tag beginnst, wäre es auch gut, wenn du ihn wieder beendest. Ich bin ja nicht müde ins Bett und habe mich ins Bett geworfen und habe gesagt, ha, ja, Herr, du weißt, wie müde ich bin. Ich bin dann wieder hingestanden, habe selbe wieder gemacht, mein Herz ausgeschüttet. Das hat bei mir so eine Veränderung bewirkt, dass meine Frau sagte, du bist ein anderer Mensch geworden. Ist doch Kleinigkeit, oder? Ist eine Kleinigkeit. Aber wisst ihr, was das bewirkt hat? Das hat bewirkt, dass ich vor Gott in Christus der Tag begonnen habe, vor Gott in Christus der Tag beendet habe. Aber ich habe es 30 Jahre nicht gemacht. Wisst ihr, und es gibt Dinge, wo einfach deiner Situation angepasst, der Herr dir beibringt, was jetzt wachsen soll. Der Herr dir beibringt, was jetzt dran ist. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Ich kann dir und mir nicht sagen, was dran ist. Ich kann nur selber vom Herrn empfangen, Gnade, was jetzt bei mir dran ist. Das heißt, du musst vor Gott stehen bleiben, dass er dir das gibt, was jetzt dran ist. Und in dem Moment, wie du wächst und gehorsam wirst, weißt du, was dann passiert? Dann wächst dein Dienst mit. Es ist verheerend, wenn der Dienst sich ausweitet ohne das innere Wachstum. Irgendwann kommt der Knall. Und ich kenne Leute, die haben Gott gedient, Missionare, plötzlich geht jemand, der verheiratet ist, sechs Kinder hat und Gott als blühender Evangelist gedient hat, haut mit einer anderen Frau ab. Da musst du dir fragen, was hat der gemacht? Warum haut der mit einer anderen Frau ab? Was ist mit dem Mensch los? Es war genau das. Der Dienst ist angewachsen, aber das innere Wachstum nicht. Das ist tödlich. Das heißt, ich brauche mich um meinen Dienst zuerst einmal gar nicht zu kümmern. Den löst der Herr Jesus aus. Ich muss mich darum kümmern, dass das Wachstum sauber geschieht. Dass der Leib des Christus letztendlich auch sich ausweitet, weil ich bin ja ein Glied. Wenn ich nämlich nicht wachse, schädige ich auch den Leib des Christus. Das ist ein großes Problem. Und Kolosser 2, Vers 19 sagt etwas, das muss man einfach nüchtern sachlich feststellen. Da gibt es wieder von Gott eine Regel. Und zwar, er sagt, und nicht festhält an dem Haupt. Wieder das Haupt, wieder mein Verhältnis zu meinem Jesus. Aus dem der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst. Also Jesus gegenüber, in dem von Gott gewirktem Wachstum. Das heißt, Gott will, dass ich ihm entgegenwachse. Und dann gibt Gott den Dienst parallel einfach dazu. Ohne, dass ich was tue. Ich brauche da nichts tun. Es kommt automatisch. Aber ich muss gucken, dass es wächst. Wenn ihr eine Pflanze habt, die braucht Wasser, die braucht Licht. Manche Dinge musst du auch reinigen. Und die Bibel sagt ganz einfach, wandelt im Licht. Wie er im Licht ist, so habt ihr Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Es gibt kein Wachstum und es gibt keinen Dienst ohne dauernde Reinigung durch Jesu Blut. Schon mal ein zentraler Punkt. Und Wilhelm Busch hat es einmal gut erklärt, er sagt, du hast wie ein Halsband um den Hals und bei jeder Sünde, die du einfach verdrängst oder lässt, kriegst du eine Kette ran. Wenn du das oft machst, schleppst du eine Kette hinter dir rein. Du musst irgendwann gucken, dass die Kette weggeht, gehst du mal Jesus, er nimmt die Kette weg. Das heißt, ich muss mich reinigen lassen durch Jesu Blut. Und dann in der Endzeit gibt es natürlich etwas, das ungeheuer wichtig ist für mein Wachstum. In Lukas 18 sagt der Herr Jesus im Gleichnis vom ungerechten Haushalt, vom ungerechten Richter, meint ihr, dass ich den Glauben finde, wo die Witwe dann kommt und ihn bedrängt, wenn ich komme? Damit sagt die Bibel, in der Endzeit wird der Glaube verschwinden. Das heißt, wir müssen lernen zu glauben. Wir haben den Geist des Glaubens. Alles, was die Bibel sagt, ich glaube, nur Beispiel, die Dorothea Trudel von Männedorf, man hat sie ja ziemlich verlästert auch, das war ein Mädchen von einer blühenden Schönheit, die war wunderschön. Und dann hat ihr Gott eine Krankheit gegeben, das hat sie braucht für ihren Dienst, dann ist die innerhalb kurzer Zeit zu einer Greisin mutiert. Die hat ausgesehen als junges Mädchen wie eine 70-jährige Frau. Die ist krumm geworden, hat ein altes Gesicht bekommen, unerklärlich. Und dann hat sie in dem Zustand, hat sie die andere Kranke gepflegt, die hatte nicht einmal ein eigenes Bett, die ist letztendlich hingegangen und hat jede Nacht im Stuhl am Bett eines Todkranken gewacht, hat so Gott gedient bis zu ihrem Ende. Die hat am Zürcher See gewohnt und war ein Werk aus Glauben und dann kamen die anderen Gläubigen und sagten, du betest doch sicher ganz heftig und ernsthaft vor Gott, dass du Geld bekommst für dein Missionswerk. Dann sagt sie, nein. Dann haben die gesagt, wie, du betest nicht? Sagt sie, nein. Sie sagt, wenn ich beten würde, wäre das der eiskalte Unglaube. Sie sagt, Matthäus 6, Vers 33 sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, also zuerst Jesus Nummer 1, seine Gerechtigkeit, ich wandle im Licht, dass ich mit Gott in Ordnung bin, und sagt, dann verheißt Gott, dass er alles andere gibt. Jetzt erwarte ich einfach im Glauben, dass das Wort Gottes stimmt und dass er alles gibt. Und da sind die beschämt davongelaufen. Ich bin auch rot geworden und habe gesagt, oho, ist das Glaube, dass ich Gott ehre, indem ich wirklich das, was geschrieben steht, glaube? Wisst ihr, wenn dort steht, du bist mit Christus gekreuzigt, dass ich wirklich glaube, dass es so ist, kann ein Toter, der mit Christus gekreuzigt ist, Hader, Neid, Streit, Eifersucht haben, kann der unzufrieden sein? Ein Toter nicht. Wenn ich wirklich mit Christus gekreuzigt bin, muss ich ja nur hingehen, wenn das kommt und sage, ich bin mit dir gekreuzigt. So geschieht das Wachstum. Also das Gebet ist hier ein zentraler Punkt. Die dauernde Reinigung durch Jesu Blut. 1. Petrus 2, 1. Das unverfälschte Wort Gottes, das Bibelwort wirklich zu lesen, in sich aufzunehmen. Sich pflegen zu lassen, sich gefallen zu lassen, dass Hebräer 12, 4 geschieht, dass der Herr mir zum Beispiel den Mund in den Staub steckt und sagt, du bist jetzt still. Oder dass der Herr mir sogar einen Dienst wegnimmt und sagt, aus, du kehrst jetzt aufs Abstellgleis. Ist euch aufgefallen, wie lange Gott mit Abraham, mit Mose oder mit diesen Menschen, die ihm gedient haben, wie er hier Intervalle hatte, vor allem Mose, wo Gott lange Jahre nicht mit ihm redet. Überleg doch mal, du betest jahrelang und es ist wie ein eiserner Vorhang oben, wie eine Decke. Und die Bibel sagt, du musst unten bleiben, du musst alles ertragen, du musst in kindlichem Glauben einfach glauben, dass das, was dir jetzt geschieht, wichtig ist für deinen Dienst. Und da gibt es Hintergründe, die sind einfach ungeheuer wichtig. In Jesaja 37 zum Beispiel. Und wenn man das nicht versteht, dann wird man Gott aus der Schule laufen. Wenn Gott hier nicht eingreifen würde und uns Gnade geben würde, würden wir kaputt gehen. Wir würden kaputt gehen ohne Ende. Er sagt hier, und ich denke, das ist ein zentraler Bereich, er sagt hier, und was vom Haus Juda entkommen ist, wird übrig und übrig geblieben ist, wird wieder nach unten Wurzeln schlagen und nach oben Frucht tragen. Wir können nur wachsen im Dienst. Und können nur Frucht bringen, wenn wir gewurzelt sind. Wir müssen in Christus gewurzelt werden. Und wenn wir nicht freiwillig uns wurzeln lassen, dann geht der Herr hin und gräbt. Und wenn ich so, ich sag's einmal so, Auswüchse habe, dass ich nicht reinpasse, da wo mich Gott reinsetzen will, dann schlägt er mir das ab und das muss ich mir gefallen lassen. Das heißt, ich muss gefallen lassen, dass Gott mit mir im Persönlichen zum Ziele kommt. immer mit dem Hintergrund, der Dienst kommt von allein. Ich habe bei mir festgestellt, wenn ich mich zu sehr um den Dienst kümmere, dann wird der wichtiger wie das Wachstum. Das Wachstum ist wichtiger. Und dann einfach das kindliche Vertrauen. Er, Epheser 4, 11 bis 16, er teilt den Dienst zu, wie er will. Aber ich bin verantwortlich, dass ich mit voller Hingabe, Kolosser Brief haben wir gelesen, 2. Korinther 8, Vers 5, sie gaben sich hin zuerst dem Herrn, dann uns durch den Wille Gottes. Das heißt, ich gebe mich einfach ihm hin. Und da gehört Folgendes dazu, und das möchte ich am Schluss nicht verhehlen. Wenn ein Mensch zum Beispiel sensibel ist und plötzlich sein ganzes Versagen erkennt in der Tiefe, dann in der Regel verzweifelt er, das ist normal. Ein ehrlicher Mensch verzweifelt. Und sagt, ich habe alles kaputt gemacht. Ich habe jetzt 30 Jahre im Herrn gedient und habe nichts richtig gemacht. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Als David der Ehebruch beging, als der Mord beging an Uriah, dem Hethiter, als er alles tat, was Gott verboten hat, kommt der Prophet zu ihm, überführt ihn von seiner Sünde, er tut Buße und schreibt der 51. Psalm. Ich bete manchmal, der 51. Psalm setzt mein Name und meine Sünde ein. Das ist mir eine große Hilfe. Und am Schluss siehst du, wie bei David sich was im Herzen verändert. Und dann sagt Gott in 1. Könige 14, Vers 8 zum anderen König, du bist nicht gewesen wie mein Knecht David, der nur tat, was recht war vor mir. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn wir Gott durch Glauben ehren und wachsen wollen, dann müssen wir auch den Mut haben, was vergangen ist und was wir kaputt gemacht haben, durch Jesu Blut zu löschen. Paulus sagt in Philipper 3, ich vergesse, was da hinten ist. Das kann ich nur, wenn das Blut Jesu löscht. Dann gehe ich in kindlichem Glauben und sage, Herr, ich nehme jetzt dein Blut in Anspruch für alles das. Bekenne ihm das und dann glaube ich auch von ganzem Herzen, dass es weg ist. Das heißt, es darf nicht mehr in meinen Gedanken hochkommen. Es muss weg sein. Und dann lege ich mich ihm auf den Altar. Paulus sagt, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, nämlich der göttliche Berufung in Christus Jesus. Und die Berufung heißt, ich soll wachsen und sein Dienst tun. Aber nicht, ich soll Dienst tun und hinterher hinken im Wachstum, sondern wachsen und dann den Dienst tun. Und sobald ich so vorgehe und mich ihm auf den Altar lege, dann passiert etwas Wunderbares. Dann wird etwas geschehen. Dann wird mein persönliches Leben, ohne dass ich es merke, plötzlich vom Gott her, vom lebendigen Gott, mit dem Dienst versehen werden, den er für mich vorgesehen hat. Plötzlich beginnt das Paket sich zu entfalten. Plötzlich kommt der Platz am Leib Christi, wird sichtbar. Plötzlich kommt die Gnadegabe zum Vorschein. Dann wird alles funktionieren, da muss ich nicht drum kümmern. Aber für uns ist entscheidend, wir müssen wachsen, da wo Gott uns wachsen lassen will. Das heißt, und du musst auch akzeptieren als Gläubiger, jetzt bin ich halt noch ein Baby, dann kriege ich einen Dienst vom Baby. Bin ich ein Kleinkind, dann kriege ich den Dienst wie ein Kleinkind. Dann bin ich ein Jüngling, ein junger Mann, dann kriege ich den Dienst wie ein junger Mann. Jetzt bin ich erwachsen, dann kriege ich den Dienst wie ein Erwachsener. Und dann bin ich ein Greis in Christus, das heißt, ich gehe der Ewigkeit entgegen, dann muss ich abgeben. Dann geht es wieder rückwärts. Ich habe es auch lernen müssen. Du wirst älter, dann geht Gott hin und nimmt dir wieder ein Stück vom Dienst weg und lässt es langsam auslaufen. Wie er das auslaufen lässt, manche Brüder lässt er bis zum letzten Moment so dienen, dass sie dann einfach wieder ein Busch Herzinfarkt kriegen mit dem Dienst. Bei anderen fängt er an, sie langsam überzuleiten zu der nächsten Generation. Elia, Elisa, so ähnlich. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Was müssen wir tun? Im Prinzip gar nichts. Wie kleine Kinder das ins Auge fassen und sagen, Herr, lass das an mir geschehen. Jede Bibelstelle, wo ich lese, zum Beispiel, wenn ich die Stelle lese, Jesaja 37, 31, dass ich dann bete und sage, Herr, lass mich in dir so gewurzelt sein, dass ich Frucht bringe. Lass der Dienst so geschehen, dass er für dich fruchtbar ist. Nicht meine Ehre, sondern deine Ehre. Nicht ich, sondern du. Immer dieser Grundgedanke. Und dann kommt Epheser 4. Dann teilt der Herr mir den Dienst gemäß dem Wachstum zu. Und dann kann ich etwas garantieren. Dann gibt es keinen Knall. Dann gibt es keine Katastrophe. Dann gibt es kein Scheitern. Dann gibt es keine Schande fürs Reich Gottes. Sondern dann wird der Herr Jesus geehrt. Und dann schlägt er auch sein Wort durch. Dann schlägt das Zeugnis durch. Dann schlägt der persönliche Dienst durch. Dann letztendlich kommt er zum Ziel. Aber nochmals, mir ist ganz wichtig, Wachstum und dann der Dienst. Nicht Dienst und dann das Wachstum. Ist völlig falsch. Zuerst Wachstum und dann Dienst. Das heißt, wir müssen uns ihm auf den Altar legen, dass er uns pflegen und wachsen kann. Und wenn er uns wachsen lässt, dann muss ich natürlich akzeptieren, wie in der Natur, wie lang das geht. Wie lange jetzt der Herr Jesus braucht, mich vom Baby zum Erwachsenen zu machen, das hängt von mir ab. Wie sehr ich mitgehe, wie sehr ich nicht mitgehe. Und da muss ich mir bewusst sein, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Ich muss nur dafür sorgen, dass ich den Herr Jesus lieb habe. Ist drumherum, ist nicht mein Problem. Wenn ich ihn lieb habe, wird er alles machen, das mir zum Besten dient. Und jetzt sind wir wieder, wo wir heute Morgen waren, vor Gott in Christus. Ist alles eine Sache zwischen mir und ihm. Ich möchte beten. Ja, Jesus, du hast es bestimmt, dass wir wie in der Natur vom Kleinkind bis zum Erwachsenen werden. Und du siehst auch, wie unsere Herzen doch oft so unvernünftig sind, dass uns oft die Ehre vom Menschen oder das Ansehen oder das, was noch außer wirkt, da im Dienst wichtiger ist, wie die Stellung vor dir. Und jetzt gib uns einfach Gnade, dass unser innerer Mensch so heranwächst, dass wir uns um den Dienst überhaupt nicht zu kümmern brauchen, dass du ihn, und dass wir auch so das Vertrauen aufbauen, dass du ihn uns zuordnest, so wie unser Wachstum ist. Du kennst jeden von uns. Niemand kann einem anderen 100% sagen, wo er genau steht, aber du kennst die Herzen. Du weißt, wo mein Wachstum ist, du weißt, wo meine Geschwister ihr Wachstum haben. Gib einfach Gnade, dass bei jedem jetzt das von dir neu erfasst wird und dass wir beginnen zu wachsen, dir dem Haupt entgegen. Und wir möchten kindlich vertrauen durch diesen Geist des Glaubens, dass du uns dann auch den Dienst zuordnest, der vor dir richtig ist. Aber lass uns hier nicht aus der Schule laufen, sondern lass uns auch den Mut haben, notfalls stille zu sein und auf dich zu warten, bis du letztendlich eingreifst. Dafür danke ich dir. Amen.